Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Heute ist die Ernährungspsychologin Katja Kröller zu Gast. Sie erforscht als Professorin an der Hochschule Anhalt, warum wir essen, was wir essen und warum es so schwer ist, etwas sein zu lassen, von dem Mensch ja weiß, dass es ihm eigentlich schadet. Schokolade, Pommes, zu viel Fleisch, jeder hat da so seine persönliche Baustelle. Vielleicht hat sie auch den einen oder anderen guten Tipp. Herzlich willkommen, Frau Kröller, grüße Sie. Frau Kröller, Sie sind dankenswerterweise heute früh ganz früh aufgebrochen, sind von Leipzig gekommen. Haben Sie überhaupt gefrühstückt?
Also ich frühstücke generell nicht immer, nur wenn ich Zeit habe. Aber tatsächlich hatte ich dann hier in Berlin noch Zeit und hatte in einem netten Café einen Tee und auch einen Joghurt mit frischem Obst.
Das freut mich, sonst fängt die Ernährungspsychologin gleich damit an, dass sie die wichtigste Mahlzeit des Tages weglässt.
Das stimmt, das wäre nicht gut.
Kommt das häufig vor?
Leider ja. Das muss ich zugeben.
Ehrlich ist sie. Und während Sie vielleicht noch gemütlich frühstücken oder aber schon Ihren Tageslauf so richtig begonnen haben, ob gefrühstückt oder nüchtern, werden wir hier sprechen, was uns prägt beim Essen, wie wir das vielleicht doch ändern können und warum wir bei allem doch Genießer bleiben sollten. Mit der Ernährungspsychologin Katja Kröller. Frau Kröller, ich beschreibe Ihnen mal eine typische Alltagssituation, die ich ganz bestimmt mit vielen gemeinsam habe. Wir, eine Tafel Schokolade und ich, teilen uns den Schreibtisch und mein vernünftiges Hirn sagt mir, Ulrike, eine Rippe, na gut, vielleicht zwei. Und schwupp ist die Tafel weg. Wie lange ich dafür brauche, das beichte ich jetzt nicht, aber was mache ich bloß dagegen?
So einfach lässt sich das nicht beantworten, aber es ist tatsächlich was komplett Menschliches, muss man sagen. Und der wichtigste Punkt ist an der Stelle, sagt man immer, der rosa Elefant im Raum, den wir bisher, glaube ich, beide nicht beachtet haben und an den wir auch nicht gedacht haben. Aber an der Stelle, wo Sie sagen, ich will nicht mehr Schokolade essen, ist der rosa Elefant da. Dieses Wort nicht wird in unserem Gehirn praktisch gelöscht. Und Sie denken an Schokolade und an Schokolade und an Schokolade. Das heißt also, Sie müssten Ihre Aufmerksamkeit wegbewegen. Am besten natürlich die Schokolade einfach vom Schreibtisch nehmen, weil wenn sie da auch noch liegt und sie anguckt, wird der Reiz praktisch ja übermenschlich.
Frau Kröller, ich kenne meine Küche. Ich weiß dann, wo die restlichen Schokoladenrippen sind. So oder ähnlich geht das doch ganz vielen. Wir haben doch nicht in erster Linie ein Informationsproblem. Wir wissen, Zucker, Fett im Übermaß, nicht gut. Wir tun das aber trotzdem. Wir essen, was uns schadet, in rauen Mengen. Was tun?
Ich glaube, erstmal begreifen, dass Information nicht gleich bedeutet, ich kann es auch umsetzen. Das ist das Erste, dass wir immer denken, wenn ich es weiß, dann kann ich es ja auch machen. Und ganz so einfach ist es eben nicht. Da gibt es ganz viele psychische Elemente und ich habe auch gelernt, ein bisschen demütig zu sein, sage ich jetzt mal, dahingehend, dass die Dinge, die wir essen, nicht selbst gewählt sind. Also zumindest viele Dinge nicht. Wir glauben das gerne, dass wir sehr selbstbestimmt sind und ich will das auch glauben. Aber da gibt es schon viele Aspekte, die uns steuern, ganz indirekt und die eben dann dafür sorgen, dass diese Schokolade so wahnsinnig attraktiv ist, auch wenn wir es besser wissen.
Darüber werden wir noch viel sprechen, aber eigentlich ist das ja komisch, nicht? Man sagt Schokolade, Nervennahrung. Und viele werden es wissen, Zucker ist ein Vitamin-B-Räuber. Vitamin B braucht man, um nervlich einigermaßen stabil zu sein. Und das, was mir die Vitamine, das, was mir das klaut, was mich stabil sein lässt, das will ich unbedingt haben. Ist doch eine ganz schlechte Anlage im Menschen.
Es stimmt, das rührt auch aus anderen Dingen her, also wo es einfach so diese industriellen Lebensmittel noch nicht gab. Und da ist dieser süße Geschmack einfach ein Trigger dafür, dass wir was Energiereiches haben, was lange vorhält. Und es gibt auch immer die Kombination mit dem Belohnungszentrum und der Erinnerung. Und in den meisten Fällen assoziieren wir Schokolade mit positiven Situationen oder auch Geburtstagskuchen oder solche Dinge. Und diese Erinnerung, die lässt uns dann den Appetit haben.
Und was ist mit der Gier? Also wenn ich sage, ist was Positives, gönne ich mir, man soll nett zu sich sein und dann ist die Tafel trotzdem weg.
Ja, wobei man tatsächlich, ja, man kann aber zeigen, dass das Gierige weniger wird, wenn ich es mir tatsächlich erlaube. Also dieses Erlebnis haben ganz viele, dass die Gier eher aus einem Verbot resultiert und dann, ja, vielleicht auch wirklich so dieses Gefühl, jetzt muss ich aber schnell was davon essen, sonst darf ich nachher nicht mehr oder so.
Okay, wird ausprobiert. Sie erforschen das Essverhalten von Menschen. Wie machen Sie das eigentlich? Sie stehen doch nicht daneben, wenn jemand isst, oder doch?
Ja, manchmal, aber weniger, weil das auch beeinflusst tatsächlich. Also insofern das weniger. Nein, es gibt spannende Fragebögen und es gibt natürlich auch immer sehr clevere Experimente, die man machen kann. Also wo man einfach Einflussparameter steuert, die derjenige, der dann in der Situation ist, gar nicht unbedingt bemerkt und anhand dessen dann beobachtet, was eben in einer eigentlich freien Essenssituation dann gegessen wird. Aber so frei ist sie eben nicht.
Ein Beispiel?
Zum Beispiel die klassischen Experimente sind so mit Filmen. Also es wird ein bestimmter Film gezeigt, es wird eine Aufgabe gemacht und dann gibt es so ein Buffet im Hintergrund und man sagt so, jetzt muss derjenige ein bisschen warten nach der Aufgabe. Und da gibt es eben was zu essen und man sagt, man kann ja jetzt essen, was er möchte. Und man guckt eben dann, nachdem zum Beispiel, wie schwer die Aufgabe war oder wie stressig auch der Film war oder die Situation, was und wie viel gegessen wird. Das wäre sowas Klassisches. Hinterher klären wir dann auch immer darüber auf. Aber nicht vorher natürlich.
Und je spannender der Film, desto leerer die Chipstüte?
Genau.
Das haut wirklich so direkt hin. Was ist mit Hunger, Frau Kröller? Den haben wir ja in dem Sinne heute gar nicht. Wir haben in unserem Land, Gott sei Dank, genug zu essen.
Genau, es gibt sowas, das würde ich jetzt so als psychischen Hunger bezeichnen, das ist nicht wissenschaftlich korrekt, aber das ist so das, was vielleicht auch als Appetit verstanden wird. Also das Bedürfnis, etwas zu essen, das Bedürfnis, eine Befriedigung zu haben. Und das kann ganz unterschiedliche Bedürfnisse, ne? Das kann sein, dass ich den Stress reduzieren will, das kann aber auch eine positive Erinnerung sein, die mich ein bisschen aufheitert. Diese Dinge sozusagen, die sind dann der psychische Hunger.
Sie unterscheiden auch richtig mehrere Hungerarten, also von diesem psychischen Hunger. Was unterscheiden Sie denn da genau, um das ein bisschen zu differenzieren?
Also vielleicht noch vorausschicken, man kann es nicht ganz so exakt teilen. Also das ist schon eine sehr komplexe Geschichte. Mhm. Aber es gibt eben, also wenn wir bei diesen Bedürfnissen bleiben, eben so das Bedürfnis auf Stressmilderung, dann gibt es tatsächlich aber auch Bedürfnisse, was Neues auszuprobieren, in einer sozialen Situation dabei zu sein. Also wir können schlecht aushalten, wenn andere Leute essen, dann wollen wir mitessen, nur um dabei zu sein. Und insofern kann man da ganz viele unterschiedliche Dinge.
Da bauen Sie mir eine gute Brücke. Denn ich meine, es gibt ja auch die Situation, man hat rechtschaffen gearbeitet oder gesportelt. Jetzt hat man Hunger und den soll man auch haben. Und dann isst man gut und ist satt. Und dann geht der Tag weiter und man sieht ein Stück Torte oder ein Kollege bringt Nüsse mit. Oder irgendwann geht an der Bäckerei vorbei, riecht so gut. Man hat gut gegessen, aber es ist ja erstaunlich, was dann alles noch reingeht. Was ist denn das für ein Hunger?
Ja, das wäre externales Essverhalten, um das mal zu benennen. Das ist sozusagen eben die Erinnerung daran, dass das lecker ist. Der Geruch, der was in uns auslöst, das, also manchmal zum Beispiel auch durchaus eine höfliche Komponente. Wenn Ihr Kollege was mitbringt, dann wollen Sie vielleicht auch einfach nur nicht ablehnen. Also insofern sind es auch wieder unterschiedliche Aspekte, die einfach etwas in uns triggern, was wir erfüllen wollen oder wo wir ein Bedürfnis dann plötzlich wieder erleben. Und das soll dann erfüllt werden.
Das haben Sie aber sehr nett geschildert. Also es ist nicht schwierig, mich zur Höflichkeit zu bewegen, mitzuessen. Das wird auch vielen so gehen. Aber ich meine, man hat nur einen Magen und der ist ja dann eigentlich voll. Der spielt ja dann auch mit.
Ja, das stimmt. Das ist wiederum etwas, was wir als Menschen auch ein Stück weit verlernen, diesen vollen Magen dann auch so wahrzunehmen. Also das ist auch so ein bisschen der Hektik und so geschuldet, dass wir das weniger gut können im Laufe der Zeit.
An der Stelle, wo jeder in seinem Leben so steht, was prägt den Appetit?
Die Kindheit? Definitiv. Also das ist schon das, was da am meisten, also wir sagen immer so, bis zur Schule passiert tatsächlich am meisten. Das heißt nicht, dass man es nicht noch ändern kann, aber rein von der unbewussten Prägung passiert praktisch bis zum Schuleintritt das meiste, sodass unser Essverhalten an Präferenzen, Abneigungen da schon relativ stabil ist.
Da merkt man, wie viel Emotionales sich dem Verstand widersetzt. Kein Wunder, dass der Verstand da oft auf der Strecke bleibt. Wir sprechen mit Katja Kröller, mit der Ernährungspsychologin, heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Die Ernährungspsychologin Katja Kröller hat vor allem auch erforscht, was das kindliche Essverhalten prägt. Frau Kröller, wann geht das eigentlich los, dieser Kreislauf aus Schmecken, Essen, Genießen oder auch Völlerei? Wann beginnt das?
Eigentlich im Mutterleib. Also ab dem 3. Schwangerschaftsmonat, sagt man ungefähr, sind die Kinder in der Lage zu schmecken. Das heißt, es gibt da so einen Probefunktionslauf, die trinken das Fruchtwasser und das wird dann eben auch verdaut. Und das Fruchtwasser schmeckt ein bisschen danach, was eben die Mutter auch gegessen hat. Das heißt, es verändert sich im Geschmack. Und da werden schon oder kann man zumindest ganz starke Abneigungen oder eben auch Präferenzen sehen, die sich daraus etablieren.
Die allererste Mahlzeit Fruchtwasser und die spiegelt wieder. Das heißt, man kann eigentlich schon, bevor ein Kind geboren wird, etwas dafür tun, dass es einen gesunden Geschmack entwickelt, oder geht das zu weit?
Also ja, aber insofern, dass es einfach nur vielseitig sein sollte. Mhm. Also wenn man da jetzt versucht, auf die Schokolade zu verzichten, da würde ich sogar sagen, das macht gar keinen Sinn, weil in dem Alter die Vielfalt vor allem wichtig ist. Also umso mehr Geschmackssensoren ich praktisch kriege, umso mehr werde ich auch später akzeptieren. Und das gilt später natürlich auch noch, aber gerade am Anfang.
Wenn Kinder ganz frei wählen dürfen, dann gibt es häufiger Nudeln ohne alles und zum Nachtisch Schokoladeneis. Wie jubelt man den Brokkoli unter?
Na, ich würde ein bisschen widersprechen, glaube ich, weil das phasenabhängig ist. Also eigentlich sind Kinder auch sehr neugierig. Und diese Neugier muss man auch ein bisschen fördern und beibehalten. Und es gibt Phasen, wo es die Nudeln sein müssen. Und da muss man eigentlich entspannt bleiben.
Aber bei Pilzen und Brokkoli hat sich die Neugier oft sehr schnell erledigt.
Das stimmt. Da hilft tatsächlich einfach anbieten. Dauerhaft anbieten. Nicht mit dem Kind kämpfen, weil dann wird es sich zur Wehr setzen, dann wird auch das Lebensmittel noch negativ werden. Immer weiter anbieten, denn das, was ich häufiger sehe, selbst wenn ich es nur sehe, das andere Essen, wird mir vertrauter und werde ich leichter akzeptieren.
Sie sind gut. Anbieten. Haben Sie das immer hingekriegt selber? Sie haben 2 Kinder.
Also angeboten habe ich, glaube ich, immer. Ja. Das heißt nicht, dass meine Kinder alles essen. Und gerade so zum Beispiel im Obst- und Gemüsebereich gehen da die Präferenzen auch sehr auseinander. Aber ich habe ein gewisses Vertrauen darin, die sind ja jetzt auch noch nicht aus dem Haus, dass das eben dann, wenn sie wirklich eigenständig sind, darum geht es ja eigentlich, dass sie dann eben schon auch Vorlieben und eine gewisse Geschmacksvielfalt haben. Und darum bemühe ich mich. Man muss aber als Eltern auch wissen, das klappt nicht 1:1. Also das ist kein direkter Effekt, den ich sehen kann.
Anbieten, wählen lassen, Kinder beteiligen, das ist heute so der pädagogische Gang. Ich komme aus einer ganz traditionellen Familie mit einer Mutter, die sehr gut und sehr gerne kocht. Bin aufgewachsen mit regelmäßigen Mahlzeiten, die mir eigentlich immer gut geschmeckt haben. Aber so die Frage des Auswählens, die hätte es nie gegeben. Also meine Eltern hätten mir was gehustet, gegessen wurde, was auf den Tisch kam. Und ich habe niemals später das Gefühl gehabt, dass mir das geschadet hat. Machen Eltern mitunter auch Anbieten, Auswählen? Versuch doch nochmal. Und du kannst sonst auch was anderes machen. Ich rede dir gut zu. Wird da auch manchmal zu viel Brimborium betrieben?
Definitiv. Und also so wie Sie es jetzt auch gesagt haben, wäre die Auswahl auch zu viel. Also man kann oder man sollte auch machen, zum Beispiel beim Einkaufen beteiligen. Oder man kann auch mal 2 Sorten Gemüse irgendwie anbieten, wenn man weiß, dass das Kind die eine Sorte nicht mag. Aber es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, nicht mit Zwang, aber dass es keine Alternative gibt. Das ist schon in Ordnung. Also Abneigungen müssen akzeptiert werden, aber man sollte jetzt nicht auf ganz individuelle Bedürfnisse immer eingehen.
Also das meinte ich auch, das war nie irgendwie ein Befehl, so du. Aber also meine Mutter hätte nie irgendwas verändert, bloß weil ich gesagt hätte, ich mag das aber nicht. Ja, dann aß man vielleicht ein bisschen weniger, das wurde akzeptiert, aber ja. Nichts essen wäre auch nicht akzeptiert worden. Also vielleicht schaffen wir da auch so viele kleine Prinzen und Prinzessinnen, wenn wir immer sagen, möchtest du nicht vielleicht doch, also
Ja, und man kann auch zeigen, also diese Akzeptanz, die kommt mit so 10 bis 16 Mal anbieten. Und Eltern hören spätestens nach dem dritten, vierten Mal auf. Also ne, wenn ich ihnen jetzt immer Tomaten anbiete und sie lehnen die ab, dann gebe ich halt irgendwann auf. Aber ich bräuchte die 10 bis 16 Mal, bis sie das überhaupt in Betracht ziehen, dass sie da vielleicht mal probieren. Und da kann man wirklich Eltern nur zu ermutigen, ne? Immer weitermachen und wirklich eben nicht, also wirklich nicht auf jedes Bedürfnis, was das Kind äußert oder jede Abneigung eingehen.
Und verhandeln? Ein Brokkoliröschen ist Pflicht und dann darfst du damit aufhören. Ist das ein Weg oder ist das auch wieder zu viel?
Auch zu viel tatsächlich, weil das Angebot schon reicht. Also insofern würde eben dieses, man muss was davon essen, würde einen Druck ausüben. Also so wie Sie es gesagt haben, das ist eine Mahlzeit, also man muss seinen Hunger stillen. Irgendwas muss man essen, aber wenn es dann der Reis ist ohne irgendwas dazu, dann ist das eben so.
Sie haben es Einkaufen angesprochen, Kinder beteiligen. Wie kommt man mit kleinen Kindern heil durch den Supermarkt?
Ja, ich würde das auch im Sinne sozusagen, also wenn man die Wahl hat, ne, im Sinne der eigenen Entlastung jetzt auch nicht jedes Mal empfehlen. Man kann das ja auch vorher ein bisschen absprechen oder man geht eben mal gezielt mit dem Kind oder den Kindern einkaufen. Ansonsten kann das sehr stressig sein, weil wenn ich den Plan habe, das Kind zwischen Brokkoli und Pilzen wählen zu lassen, gibt es noch diverse andere Dinge im Supermarkt, die mit Sicherheit attraktiver sind.
Dann haben Sie an dem Tag auch viele Probleme noch zu lösen. Wenn wir denn einkaufen, dann sind wir ja auch umgeben von vielen Zusatzstoffen. Zucker zum Beispiel kann ja in unterschiedlichster Sprachgestalt daherkommen. Also diese Zusatzstoffe, Zucker, zu viel Fett, wie wird das schön geredet in den Produkten, die wir verbrauchen?
Naja, das sind die klassischen Werbeeffekte, muss man sagen. Also das ist schon mal als erstes die Verpackung, die uns da reizt. Und dann gibt's ja auch, also ne, viele Firmen werben auch mit einem Gesundheitseffekt, obwohl natürlich das Produkt an sich eben so viel Zucker enthält und andere Dinge, dass der Gesundheitseffekt wirklich verschwindend bis nicht vorhanden ist. Und all die Dinge sprechen uns aber an, egal wie viel wir darüber wissen.
Das ist auch so fies. Ich habe das gerade gestern mal gesehen in Vorbereitung auf die Sendung. Pizza stand drauf 400 Kalorien. Ich dachte, ist ja gar nicht so schlimm. Ist das die halbe Pizza? Zeigen Sie mir den Menschen, der eine halbe Pizza isst, wenn er Hunger hat. Jedes Jahr kommen 20.000 neue Produkte auf den Markt, habe ich in der Vorbereitung gelernt. 20.000 und alles wird ja verkauft und irgendwie gegessen. Wie frei sind wir eigentlich wirklich in unseren Entscheidungen und wie manipulierbar?
Wir sind sehr manipulierbar. Das muss man ganz klar anerkennen. Auch wenn wir das nicht wollen, aber all die Werbung, die wir sehen, ob bewusst oder unbewusst, beeinflusst uns. Und das, was wir kaufen, was wir auswählen, was da eine Rolle spielt in unseren Entscheidungen, das wissen wir gar nicht. Das ist auch ganz schwer zu erforschen tatsächlich. Aber wir wissen mittlerweile eben schon, dass diese unbewussten Aspekte, also eine Werbung, die Sie irgendwann mal gesehen haben, die Sie auf irgendeine Art und Weise eben beeinflusst hat, kann zu einer Entscheidung für die Schokolade oder eben dagegen funktionieren. Und insofern, es beeinflusst uns.
Ich als erwachsene Frau trage meine Kindheit mit in den Supermarkt und die entscheidet mit.
Die auch und natürlich auch die aktuellen Geschehnisse.
Die Ernährungspsychologin Katja Kröller besucht uns heute Morgen hier im Studio. Sie lehrt an der Hochschule Anhalt, wurde 1975 geboren und ist aufgewachsen in Ost-Berlin. Ein DDR-Kind. Frau Kröller, da gab es nicht diese Fülle, diese Auswahl. Wie sind Sie groß geworden, ernährungsmäßig?
Das ist keine einfache Frage, denn ich bin nicht, also ich würde mich nicht nur als Ostkind bezeichnen. Also ich bin schon vor der Wende dann praktisch in den Westen gekommen und ich war da so ungefähr 11, würde ich jetzt sagen. Und insofern, glaube ich, hat mich mehr beeinflusst der Wechsel. Also das ist zumindest das, was ich am meisten noch erinnern kann. Und das, muss ich schon sagen, habe ich als, als große Vielfalt ein Stück, nur kurz zugegebenermaßen, aber kurzzeitig eben schon auch als gewisse Überforderung auch erlebt.
Mhm. 2 Jahre vor dem Mauerfall ist die Familie ausgereist. Mhm. Und dann stand Katja plötzlich in einem Supermarkt und dachte, was?
Ja, ich, also tatsächlich, was ich erinnere, ist, ich wollte einen Joghurt haben oder das hatte ich so beschlossen und es gab einfach zu viele. Also nachdem ich dann wusste, welche Sorte ich will, gab es eben einfach noch zu viele Marken und das ist, war so der große Unterschied zur DDR. Ja, dann gab es eben nur eine Marke oder vielleicht zwei, das weiß ich gar nicht so genau, aber deutlich weniger. Und was ich jetzt im Nachhinein viel erschreckender finde, ist, wie schnell man sich daran gewöhnt. Also im ersten Moment war es furchtbar und ich glaube, ich habe auch gar keinen ausgesucht, sondern dann der, der mit war beim Einkaufen. Aber man gewöhnt sich halt dran.
Geht mir bis heute so als Westfrau. Wenn da ein Riesenregal voll ist, brauche ich so unendlich lange. Aber kommen wir zurück zu Ihnen und Ihrer Familie. 2 Jahre vor dem Mauerfall ausgereist. Was steckte dahinter?
Ja, also ich kann da, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen, weil ich eben durchaus noch ein Kind war. Aber es gab schon politische Differenzen. Mein Vater war auch in Haft. Also es war jetzt nicht ganz so, wir sind einfach ausgereist, sondern er wurde vorher verhaftet in der DDR.
Und darf dann, ich fragen, warum?
Weil er ein Flugblatt verschickt hat in den Westen und, glaube ich, auch verteilt in der DDR. Das wurde gefunden, auf ihn zurückgeführt. Und nur weil er sich meines Wissens mit meiner Mutter auch abgesprochen hat, dass sie gesagt haben, sie weiß nichts davon, wurde sie dann nicht verhaftet. Also es war schon jetzt auch für mich als Kind sehr prägend. Beide waren erstmal weg. Ich wurde in der Schule festgehalten mit meiner Schwester. Aber meine Mutter kam glücklicherweise wieder.
Aber was für eine Angst.
Ja, das definitiv, ja.
Denn niemand konnte wissen, dass 2 Jahre später die Mauer fällt. Das hätte auch sein können, dass man ihren Vater wegsperrt und sie viele Jahre sehr wenig bis gar nichts erfahren. Ja. Mhm. Nun kommen die wenigsten Familien in den Westen alleine mit dem Gefühl, ich bin oder wir sind endlich frei. Man verlässt ja was. Man verlässt die Freunde, man verlässt sein Zuhause, man verlässt die Heimat, auch wenn man ganz klar einen Neuanfang möchte in einem anderen Staat. Wie war das für Ihre Familie und für Sie?
Also bis auf Familie, ne, also jetzt für mich waren eben die Omas auch noch da, habe ich das so nie empfunden. Also ich weiß gar nicht genau, warum. Ich glaube, meine Eltern hatten uns da auch gut drauf vorbereitet. Da war der Start gut, obwohl er auch schwierig war. Also ne, auch meine Eltern mussten mit praktisch nichts dann anfangen und erst mal gucken. Also das war nicht einfach, aber das habe ich nie als schlimm, bedrohlich oder dass ich Heimweh gehabt hätte erlebt. Aber der Kontakt eben so zur Oma war tatsächlich schwierig. Dann glücklicherweise eben durch den Mauerfall wurde es ja dann aber deutlich erleichtert.
Und Ihre Eltern, haben die in Westdeutschland einen guten Start bekommen?
Na, ich glaube schon holprig. Ich kann mir auch vorstellen, obwohl wir darüber jetzt nie gesprochen haben, dass sie sich das manchmal auch anders vorgestellt hätten. Aber letztendlich glaube ich nicht, dass sie es bereut haben.
Sie leben heute wieder in Ostdeutschland. Seit wann und warum?
Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich zwischendurch schon mal, aber das glaube ich tatsächlich nicht. Ja, also jetzt erst seit 4 Jahren in Leipzig. Genau, jobbedingt tatsächlich. Also nachdem ich an die Hochschule Anhalt gegangen bin, war der Weg von Berlin dorthin doch ein bisschen weit. Und dann haben wir geguckt, was ist attraktiv in der Nähe und sind auf Leipzig gestoßen.
Also es war nicht irgendwie ein Gefühl, es wäre schön, wieder in Ostdeutschland zu leben, sondern es hätte auch München sein können.
Genau, nee. Und das Gefühl, also dieses Ost-West, das hatte ich auch nie, muss ich ehrlich sagen. Also das sehe ich schon als eins und höchstens ja landschaftlich oder sonst wie anders.
Ernährungspsychologie, ich habe gar nicht gewusst, dass das ein grundständiges Studienfach ist. Wie ist Ihr Ausbildungsweg verlaufen?
Ja, es ist kein grundständiges Studienfach, insofern nicht ganz zielgerade.
Aber Sie sind ja Ernährungspsychologin.
Ja, aber das war zweigeteilt tatsächlich. Also beide Dinge haben mich interessiert und ich hatte damals eigentlich die Idee, Psychologie und Ernährungswissenschaften zu studieren. Das waren aber beides NC-Fächer, das hätte ich nacheinander machen müssen. Und deswegen habe ich dann beschlossen, ich mache eine Ausbildung zur Diätassistentin und danach dann das Psychologiestudium. Und das habe ich erstmal so auch durchgezogen.
Was begeistert Sie an Ihrem Fach?
Der interdisziplinäre Ansatz, da kommt ganz viel zusammen. Also das ist die Naturwissenschaft und dann eben die Psychologie an der Stelle. Und mich begeistert, glaube ich, auch die Komplexität. Also die macht es auch manchmal schwer. Aber das ist das, was mich begeistert.
Psychologen vertrauen ja darauf, dass sich Verhalten verändern kann und geben Menschen da Handreichungen und erleben dann auch die Erfolge, wenn was klappt. Wenn man so in einem Kreislauf drinsteckt, ich weiß, ich sollte nicht, ich tue aber trotzdem. Was ist denn, also doch, man ist und auch zugleich bereut. Ist ja ein Scheißgefühl, um es mal ein bisschen unflätig zu sagen. Gibt es einen ersten Schritt aus diesem Teufelskreis heraus?
Das ist jetzt, glaube ich, sehr psychologisch, aber
ja.
Akzeptanz. Also das Bereuen muss erstmal weg. Also erstmal gucken, ich mache das mit einem bestimmten Grund. Also der Psychologe sagt immer, alle Handlungen, egal wie widersinnig sie erscheinen mögen, haben ihren Grund. Und ich würde jetzt aber sagen, wir müssen dem gar nicht ganz detailliert auf den Grund gehen. Es reicht schon erstmal zu akzeptieren, es hat irgendeinen Grund. Und diese Akzeptanz macht das Bereuen zumindest weg. Und dann komme ich aus dem Teufelskreis raus. Und dann kann ich vielleicht auch gucken, gibt es auch andere Dinge, die das Gleiche erfüllen könnten.
Und was ist erfolgversprechender? Schritt für Schritt in kleinen Schritten oder sagen, zack, bumm, ab morgen nicht mehr, mache ich nicht. Ich meine, also es ist ja eine Form von Suchtbekämpfung. Ja. Da gibt es ja auch zwei Wege. Und eigentlich, wenn eine Sucht wirklich eine schwere Gesundheitsbelastung ist, sagt man ja eigentlich, man muss aufhören. Ohne große Schritte, sondern weg.
Ja, das ist beim Essen insofern anders, weil wir ja essen müssen. Also Sie können nicht das Essen komplett streichen. Und insofern, also selbst wenn Sie jetzt nur vorhatten, die Schokolade zu streichen, womit wir natürlich gut leben könnten, ist das problematisch, weil sie immer noch essen müssen. Also insofern ist zumindest bisher aus empirischer Sicht das Schritt für Schritt beim Essen besser, aber es ist auch ein bisschen typabhängig.
Wie können wir lernen, Gesundes wirklich zu mögen? Damit beschäftigt sich die Ernährungspsychologin Katja Kröller auch. Und dass wir das überhaupt lernen oder wieder lernen können, das ist ja schon mal ganz tröstlich. Wir haben bisher eine Menge drüber gesprochen, dass wir oft wissen, was wir tun, aber es trotzdem machen. Schlemmen und auch Völlerei. Aber vielleicht überschätzt man das Wissen auch. Sie haben ja sehr häufig mit zum Beispiel übergewichtigen Kindern gearbeitet, zu tun gehabt mit Ihrer Beratung. Finden Sie da oft andere Voraussetzungen vor, dass eben doch nicht so klar ist, was satt macht und was bloß dick?
Was wir in diesem Bereich häufiger haben und was mich, muss ich sagen, auch in meinem Werdegang nochmal auch sehr bestätigt hat, dass diese psychologische Seite so wichtig ist, ist, dass Wissen anders verarbeitet wird. Also dass zum Beispiel Werbebotschaften deutlich eine deutlich stärkere Wirkung haben. Also ich habe Mütter erlebt, die ihren Kindern mehr oder weniger die Milchschnitte aufgeschwatzt haben, in dem Glauben, dass das eben was Gesundes ist und eben ne, mit der Extraportion Milch und so weiter, ich will jetzt keine Werbung machen, also dass sie da was Gutes tun. Und da muss man manchmal schon aufräumen, in Anführungszeichen. Aber im Grunde geht es eben auch da um psychologische Aspekte, also um eben Gewohnheiten schaffen, gesunde Gewohnheiten schaffen. Gar nicht so viel die schlechteren aufzuräumen, sondern das meiste können Sie regeln über gesunde Gewohnheiten, ja, etablieren.
Wie lange dauert es bei einem Menschen, bis sich das auszahlt, dass er ein bisschen disziplinierter geworden ist, sein Bewusstsein geschult hat? Wie lange dauert das, bis das nicht mehr so ein Akt ist, sondern geht?
Also diese Zahl 10 bis 16, das ist so ein ganz gutes Maß. Kann man jetzt auch so in Wochen, Tage reichen da dann häufig nicht. Das heißt, ich brauche schon den langen Atem und das ist häufig das Problem, weil über diese 10 Wochen oder gar 16, da reicht die Anfangsmotivation in der Regel nicht. Und da helfen aber so kleine Brücken. Also ich rede immer zum Beispiel von so Strichlisten. Also wenn ich am Kühlschrank eine Liste habe und ich mache immer einen Strich, wenn ich ein Obst gegessen habe, dann ist das eine Bestätigung, ja, so wie eine To-Do-Liste, wo wir was durchstreichen. Und das kann ich jeden Tag sehen und das kann mich dann dabei bestärken, dass ich die 16 Wochen eben durchhalte. Und dann wird es in der Regel leichter, weil ich es dann schon etabliert habe.
So sich selber das Gefühl geben, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich muss sie nur noch immer einen Schritt weitergehen.
Genau.
Und wenn Sie sagen, Sie haben Mütter erlebt, die ihren Kindern die Milchschnitte regelrecht aufschwatzten, was würden Sie, wenn Sie träumen, wenn Sie fordern dürften von der Lebensmittelindustrie, erwarten?
Also vielleicht ein bisschen paradox zu allen politischen Forderungen, die es sonst so gibt, aber was viel bringen würde in meinen Augen, ist, wenn wir gesunde Lebensmittel attraktiver machen. Also es gibt so viele, gerade Kinderprodukte, wo so Figuren drauf sind und Sonstiges. Also so ein Apfel, ne, da sind ja manchmal auch so diese Sticker mit der Marke drauf, da mal irgendwie ein nettes Gesicht oder eben so eine Kinderfigur, die die mögen. Der Joghurt ohne den Zucker, dass der auch eine schicke Verpackung kriegt und nicht nur weiß ist. Ja, das würde ich mir wünschen.
Es ist doch so seltsam, die Industrie könnte doch sogar sparen. Man sagt doch, 30% Zucker merken wir überhaupt nicht. Die Industrie könnte doch sogar Geld sparen, wenn sie die Produkte gesunder machen würden. Ist da was dran?
Ja, das weiß ich nicht so genau, weil manchmal sind da ja auch industrielle Verfahren beteiligt, die es dann vielleicht nicht unbedingt leichter machen oder eben die Haltbarkeit verändern oder Sonstiges.
Muss mehr Sahne rein, wenn der Zucker raus ist.
Also das ist, glaube ich, zu komplex, um es so simpel zu sagen.
Was halten Sie von Kennzeichnungen, die Ampel, die sich bei uns so schwer tut und die in anderen Ländern gang und gäbe ist in irgendeiner Form?
Ich glaube, dass auch das was Gutes ist im Sinne von, ich habe einen kleinen Leitfaden. Ja? Alle, die sich damit auskennen und ich kenne die Vor- und Nachteile und ich sehe die auch, es gibt auch Nachteile, aber Ernährung ist zu komplex, um dieses Wissen beim Einkaufen direkt anwenden zu können. Und da kann so eine Ampel mit allen Vor- und Nachteilen, aber kann ein kleiner Hinweis sein.
Er sagt, die Psychologin, kleiner Hinweis. Aber ich meine, es will sich ja nicht jeder im Laden nun ständig mit seinem Bewusstsein von vorn bis hinten beschäftigen. Andere Länder machen das. In England zum Beispiel sind Softdrinks hoch besteuert. Und das hat einen enormen Rückgang gebracht beim Verbrauch. In Frankreich hat man eine Form der Ampel. Bei uns tut man sich schwer. Frau Klöckner wollte sie gar nicht. Wegen der Lebensmittelindustrie. Man könnte den Leuten doch auch helfen, wenn man das einfacher macht. Rot, Gelb, Grün. Ich meine, es kann nicht jeder so einen ganzen Zutatenzettel lesen, verstehen, entschlüsseln. Müsste man da nicht mehr fordern?
Ja.
In Ihrem Fach?
Ich glaube tatsächlich ja. Also das ist zum Beispiel was sich verändert hat bei mir. Am Anfang meiner Laufbahn habe ich auch gedacht, man braucht die völlige Freiheit und der Mensch ist vernünftig genug, da rauszukommen. Und mittlerweile weiß ich, dass das eben nichts mit Vernunft nur zu tun hat, sondern dass da andere Dinge auch am Werke sind. Und da würde ich mir auch wünschen, dass wir es also allen Leuten einfach leichter machen, ne? Weil wir bevorzugen das Preiswertere, das, was leichter zu haben ist. Und das kann man tatsächlich in eine kleine Richtung schubsen, dass es eben dann auch gesünder ist. Nicht, indem wir es wirklich einschränken. Ich glaube, die Freiheit sollte der Mensch auch haben. Aber ein bisschen mehr an die Hand nehmen würde gut tun.
Warum sind wir eigentlich so kompliziert geworden? Also früher hat man, wenn man Freunde eingeladen hat, vielleicht noch gefragt, ist da ein Vegetarier dabei? Das ist aber auch noch relativ neu. Und heute der eine Laktose, der andere Rohköstler. Kaffeebestellung gleicht schon fast eine Abiturprüfung, ja, mit diesen verschiedenen Sorten. Gibt es eigentlich einen psychologischen Grund, warum wir uns mit der Vielfalt, mit den Möglichkeiten auch noch selber erschlagen?
Ja, ganz klar zu beantworten, der Wunsch nach Individualität. Also Essen ist einfach was wir im Überfluss haben. Das heißt, es geht nicht nur um Essen oder nicht Essen, sondern darum, was. Und weil es so alltäglich ist, dient es eben auch unserer Identitätsfindung. So muss man es sagen. Und dann wollen wir natürlich schon auch alle ja speziell, einzeln, individuell sein. Und genau das bedient dann eben auch die Industrie. Das heißt, da wird ein Bedürfnis geschaffen oder erfasst, wie auch immer man es identifizieren will. Und dann nehmen wir es aber eben auch an und dann wird es in der Regel eben auch immer kleinteiliger und für jeden muss es dann die Extrawurst sein.
Katja Kröller ist unser Gast und ja, die Stunde geht schon in die Schlusskurve. Frau Kröller, was steht denn bei Ihnen heute noch an? Gesund kochen oder lehren oder beides?
Weder noch wahrscheinlich. Ich kann tatsächlich heute meine Kinder in einem Pfadfinderlager abgeben und selber in den Urlaub starten, in einen Mini-Urlaub starten. Und insofern hoffe ich eigentlich auf ein Abendessen in einem Restaurant.
Oh, und was wählen Sie dann? Gesund oder schlemmen Sie frisch und frei?
Das kommt sehr drauf an. Ich habe das Glück, dass ich gesunde Dinge tatsächlich mag. Insofern ist das manchmal eine Verbindung.
Ich wollte noch fragen, wo Sie schwach werden. Wenn Sie gesunde Dinge mögen, dann haben Sie entweder Glück oder Sie haben sich gut erzogen. Aber ich nehme an, so die eine oder andere Baustelle haben Sie auch, oder nicht?
Doch. Kekse, Das ist schwierig. Und auch so dieses, also wir hatten das mit dem Frühstück schon, also das regelmäßige Essen schaffe ich auch nicht immer. Und dann kommt ja so ein Heißhunger, da bin ich auch nicht vorgefeit.
Wer kocht zu Hause?
Abwechselnd, ein bisschen mehr ich.
Mhm. Dann lassen Sie sich's weiter schmecken mit Genuss, denn das haben wir auch gelernt, das ist mit das Wichtigste, dass man sich irgendwie auch was gönnt. Und manchmal ist es ja auch gesund, genau das zu essen, was man möchte. Ne?
Ganz genau.
Katja Kröller, vielen Dank für Ihren Besuch. Alles Gute für das, was Sie noch vorhaben. Und besonders vielen Dank, dass Sie heute Morgen aus Leipzig extra hier ins Studio gekommen sind und das schon morgens um 9. Das wissen wir sehr zu schätzen.
Dankeschön.